NDR Info. Echo des Tages.
I believe it incumbent upon us to be the defenders of the United States and the defenders of freedom. And to do that, we must give this country leadership and we must get America moving again.
John F. Kennedy in einem TV-Duell während des Wahlkampfes 1960. Drei Jahre später, heute vor genau 50 Jahren, wurde der US-Präsident in Dallas ermordet. Über die Gedenkfeier, die in diesen Minuten beginnt, informieren wir Sie später in dieser Sendung. Das Echo des Tages heute außerdem mit folgenden Themen. Ein Schritt in Richtung Große Koalition. Union und SPD einigen sich auf gesundheitspolitische Ziele. Überraschung in Hessen. Volker Bouffier will mit den Grünen regieren. Seehofer vor der Wiederwahl. Auftakt des CSU-Parteitages in München. Griechenland will neue Schuldenhilfen. Premier Samaras zu Besuch in Berlin. Nur bescheidene Fortschritte. Der Weltklimagipfel in Warschau geht in die Verlängerung. Dazu auch unser Kommentar. Und juristischer Pyrrhus-Sieg. Seegerichtshof fordert die Herausgabe des Greenpeace-Schiffes Arctic Sunrise. Am Mikrofon ist Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Blickt man auf die Details der von Sozialdemokraten und Union geplanten Neuregelung bei den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung, man möchte kaum glauben, dass dieses Thema zwischen den künftigen Koalitionären ideologisch so aufgeladen gewesen ist. Doch was auf den ersten Blick eher nach dröger Finanztechnik aussieht, ist tatsächlich ein Durchbruch bei den Verhandlungen in Berlin. Annika Seppör informiert.
Die vergangenen Runden der Verhandler in der Gesundheitspolitik waren zäh. Da machten sie auch gar keinen Hehl daraus. Deshalb waren die Unterhändler dann wohl auch von sich selbst überrascht. Unionsverhandlungsführer Spahn.
Wer hätte gedacht, dass Gesundheit und Pflege das Thema in diesen Koalitionsverhandlungen sein werden, wo es als erstes eine Einigung in allen Fragen gibt, also keine offenen Punkte mehr.
Und diese Einigung ist vor allem mit schwarzer Tinte geschrieben, mit der Union. Der Beitrag zur Pflegeversicherung soll schrittweise um 0,5 Prozentpunkte erhöht werden. 3 Milliarden Euro wird das wohl jedes Jahr in die Kassen spülen. Damit wollen Union und SPD eine bessere Betreuung der Pflegebedürftigen auch mit mehr Personal ermöglichen. Und der Wunsch der Union soll umgesetzt werden. Der Rücklagefonds soll kommen. Jens Spahn.
Damit werden wir beginnen, indem wir 0,1 aus der geplanten Beitragssatzsteigerung in diesen Vorsorgefonds geben und damit dann eine Rücklage bilden für die Zeiten, wo wir besonders viele Pflegebedürftige in Deutschland haben.
In der gesetzlichen Krankenversicherung sollen die pauschalen Zusatzbeiträge abgeschafft werden. Zwar sollen die Kassen künftig weiter diese Beiträge erheben können, allerdings abhängig vom Einkommen. Das sei solidarischer, so der Verhandlungsführer der SPD Lauterbach. Er spricht von einem großen Erfolg.
Die FDP ist jetzt aus dem Bundestag verschwunden. Die CDU und die CSU waren die letzten Parteien, die sich noch für Kopfpauschalen eingesetzt haben. Dieser Kampf hat insgesamt 10 Jahre gedauert und er würde dann heute historisch zu einem Ende kommen.
Verhandlungserfolg für welche Seite? Alles Interpretationssache. Auch die Union zeigt sich zufrieden. Denn es bleibt dabei, die zusätzlichen Kosten im Gesundheitssystem zahlen die Versicherten, die Arbeitnehmer. Auf die Arbeitgeber kommen keine weiteren Kosten zu. Ihr Beitragsanteil in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt bei 7,3% festgeschrieben. Der Unionsgesundheitspolitiker Spahn.
Uns war sehr wichtig, dass auch in Zukunft, weil das ein wichtiger Punkt ist, auch für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, dass steigende Gesundheitsausgaben nicht automatisch auch steigende Arbeitskosten in Deutschland bedeuten.
Die Grünen kritisieren den Kompromiss. Die Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen gingen allein zulasten der Versicherten. Das würden die bald schon zu spüren bekommen, wenn spätestens 2017 die Ausgaben, die Einnahmen der Kassen wohl um 10 Milliarden Euro übersteigen werden, so eine Schätzung der Bundesregierung. Der GKV-Spitzenverband dagegen begrüßt den Kompromiss. Damit erhielten die Kassen ihre finanzielle Unabhängigkeit zurück. Damit bleibt in der Gesundheitspolitik zwischen Union und SPD nur noch eine Frage offen. Wer wird der künftige Gesundheitsminister?
Kein Kommentar. Genau.
Dankeschön.
Auch da Einigkeit bei Union und SPD, zumindest in der Reaktion.
Annika Seppör berichtete aus Berlin. Der bevorstehende Abschluss der Koalitionsverhandlungen steht auch im Mittelpunkt eines CSU-Parteitages, der heute in München begonnen hat. PKW-Maut, Mütterrente, Schuldenabbau. Die Bayerische Union will noch einmal ihre Forderungen an den Zielkatalog der künftigen Bundesregierung präsentieren und die Bereitschaft zur Konfrontation mit dem Koalitionspartner SPD signalisieren. Aus München meldet sich Ivo Maruschik.
Mit scharfen Attacken gegen die Sozialdemokraten hat die CSU ihren Parteitag in München begonnen. Viele Delegierte sind genervt vom forschen Auftreten der Sozialdemokraten bei den Koalitionsverhandlungen. Da wedelt der Schwanz mit dem Hund. Dieser Satz war öfter zu hören. Und der Wirtschaftsflügel will sogar einen Antrag gegen die Mindestlohnpläne einbringen. Generalsekretär Dobrindt fasste das in die Worte:
Die SPD hat das Wahlergebnis noch nicht verstanden. Und deswegen auch meine Botschaft, liebe Freunde, an die SPD: Euer Wahlprogramm der Staatsbevormundung und der Steuererhöhung ist abgewählt worden. Realisiert das Wahlergebnis, liebe Freunde von der SPD.
Genau darum geht es der CSU bei diesem Treffen. Sie will ihren Verhandlern in Berlin Rückenwind für den Endspurt der Koalitionsverhandlungen geben und klar machen, dass nicht nur die SPD auf ihre Basis Rücksicht nehmen muss. Der ständige Verweis auf den Mitgliederentscheid der SPD und die drohende Ablehnung des Koalitionsvertrags geht offenbar auch Parteichef Seehofer allmählich ziemlich auf die Nerven.
Wir haben auch nicht den Auftrag, dass wir durch Vereinbarungen sicherstellen, dass eine Koalitionsvereinbarung von den SPD-Mitgliedern im Mitgliederentscheid angenommen wird. Das muss die Sozialdemokratie schon selber schultern.
Ohne Gegenstimme haben die CSU-Delegierten einen Leitantrag beschlossen, in dem die Partei ihre Positionen im Endspurt der Koalitionsverhandlungen noch einmal festklopft.
Es steht fest, dass es keine Neuverschuldung geben wird. Wir haben zu Europa Vereinbarungen, die eine Stabilitätsunion gewährleisten. Wir werden zwischen den Ländern und dem Bund über den Länderfinanzausgleich verhandeln. Es wird die Mutterrente kommen und es wird auch die PKW-Maut kommen.
Am Rand des Parteitags wurde auch deutlich, die CSU will auch im künftigen Bundeskabinett wieder drei Minister stellen. Am liebsten würde sie die jetzigen Ressorts Inneres, Verkehr und Landwirtschaft behalten. Und das, obwohl sie rechnerisch in der Großen Koalition weniger Gewicht hat als unter Schwarz-Gelb. Morgen stellt sich dann Horst Seehofer und mit ihm der gesamte Vorstand zur Neuwahl.
Aus München berichtete Ivo Maruschik. Ganz andere Koalitionsaussichten als in Berlin scheinen sich zukünftig für das Bundesland Hessen aufzutun. Hier hat sich CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier offenbar entschieden, den Grünen den Vorzug vor den Sozialdemokraten zu geben. Zur Stunde informiert Bouffier die CDU-Landesgremien über die Gründe für seinen überraschenden Schritt. Die ersten Reaktionen in den Reihen der Akteure in Wiesbaden fasst Ariane Focke zusammen.
Enttäuschung hat sich wohl vor allem bei SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel breit gemacht. Nachdem ein rot-grün-rotes Bündnis am strittigen Thema Finanzen und Sparkurs gescheitert ist, blieb für ihn am Ende nur noch die Option Schwarz-Rot. Und seit heute nicht einmal die. Für ihn wird es also in den nächsten 5 Jahren in der Opposition weitergehen. Volker Bouffier hat ihn gestern Abend über seine Entscheidung informiert.
Zur Begründung führte Ministerpräsident Bouffier an, dass es in zentralen landespolitischen Themen eine größere inhaltliche Nähe zu Bündnis 90 Die Grünen gebe. Beispielsweise in der Frage der Bildungspolitik, aber auch im Bereich des Themas Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ebenso wie in der Frage der anstehenden Sparpolitik des Landes.
Schäfer-Gümbel betonte, er habe durchaus inhaltliche Schnittmengen mit der Hessischen Union gesehen. Er wird aber jetzt die Aufgabe des Oppositionsführers übernehmen und fängt auch direkt damit an.
Natürlich wird mein Beitrag auch im Hessischen Landtag einer sein, der darauf hinweist, wo die Defizite der politischen Ausrichtung von Schwarz-Grün sind. Und ich bin sehr sicher, dass beispielsweise insbesondere Fragen von Arbeit und sozialer Gerechtigkeit in dieser Koalition keinen Platz haben.
Vom neuen möglichen Juniorpartner der Union gibt es heute keine Statements. Versucht man, Grünen-Chef Al-Wazir anzurufen, springt nur die Mailbox an. Über den Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er heute Morgen noch: Ich ahne, dass das heute wieder so ein Tag ist, an dem der BlackBerry-Akku schon mittags leer ist. Von der Parteibasis gibt es aber schon Reaktionen zum neuen Koalitionspartner. Der Gießener Grünen-Politiker Christian Otto sagt, Schwarz-Grün sei sicherlich keine Wunschkonstellation, Trotzdem ist er aufgeschlossen.
Ein Knackpunkt wird der Flughafen, natürlich Verkehr würde ein Knackpunkt sein. Und es hängt natürlich davon ab, was wir mit der CDU dann heraushandeln könnten. Das ist natürlich klar, das ist halt insgesamt für uns als Partei ein Wagnis, weil es ja lange Jahre der Gegnerschaft sozusagen gibt.
Aber das Wahlergebnis verlangt eben auch, dass alte Gräben zugeschüttet und neue Wege aufgemacht werden. Und genau das geschieht gerade in Wiesbaden. Morgen wird der Grünen-Parteirat über das verlockende Angebot der Union einer Regierungsbeteiligung entscheiden.
Ariane Focke informierte. Zu Hause in Athen wehrt er sich heftig gegen weitere Rentenkürzungen, Massenentlassungen oder Steuererhöhungen. Der Sparkurs, der dem Land nach der Staatspleite aufgezwungen wurde, ist wenig populär in Griechenland. Premier Antonis Samaras muss ums politische Überleben fürchten, sollte er den Forderungen von EU-Kommission, IWF und EZB allzu bereitwillig nachgeben. Heute allerdings musste Samaras bei einem Besuch in Berlin seine Reformbereitschaft unter Beweis stellen, wollte er nicht Gefahr laufen, weitere Finanzhilfen zu verspielen. Ob ihm das in den Augen von Kanzlerin Angela Merkel gelungen ist, sagt uns Marita Knipper.
Deutschland und Griechenland, gibt es da Probleme? Auf keinen Fall.
Der Premierminister hat mir eine Reihe von sehr beeindruckenden Fakten auch darstellen können. Ich habe das gestern schon gesagt, Griechenland hat erhebliche Fortschritte gemacht.
Lobte Bundeskanzlerin Angela Merkel heute wieder. Und dass sie, die Kanzlerin, das stets honoriert hat, was die Griechen erleiden.
Ich bin mir der Opfer, die viele Menschen in Griechenland haben und erbringen müssen, sehr wohl bewusst. Ich habe das auch immer wieder gesagt. Ich glaube trotzdem, damit es die Menschen in Griechenland in Zukunft besser haben, sind diese Strukturreformen notwendig, auch die Konsolidierung des Haushaltes. Und wir sehen jetzt ja auch erste Erfolge.
Griechenland hat, wenn man die Zinslasten abzieht, in diesem Jahr rechnerisch einen Überschuss erwirtschaftet. Trotzdem haben die Griechen eine Finanzierungslücke in ihrer Haushaltsplanung, die aber erst im nächsten Jahr aufgefüllt werden muss. Nach momentanen Schätzungen sind das so circa 2 Milliarden Euro. Auf eine Debatte darüber wollte sich die Bundeskanzlerin jetzt gar nicht erst einlassen und konterte:
Wir haben alle bei Ludwig Erhard gelernt, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Und wir haben immer als Deutsche gelernt, die soziale Marktwirtschaft funktioniert dann besonders gut, wenn man sagt, das Glas ist halb voll und jetzt machen wir es ganz voll.
Und gemäß dieser Theorie soll es auch mit Griechenland aufwärts gehen. Durch den Aufbau eines Förderfonds, gesteuert von der Deutschen Entwicklungsbank KfW. Der wird mit 500.000 Euro gefüllt. Davon sollen Firmen profitieren. Der Tourismus soll weiter angekurbelt werden. Gesetzliche Hindernisse sollen abgebaut werden, die es Ausländer Unternehmen bisher unmöglich machen, sich in Griechenland anzusiedeln. Der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras versicherte außerdem, dass sich das Land an das Reformprogramm hält und keine neuen Kredite braucht.
There will not be a need for a new memorandum or new money. We want to stick by the current program.
Wir liefern, sagte Samaras außerdem. Und das will die Bundeskanzlerin heute auch für bare Münze nehmen. Sie fand das Gespräch mit dem griechischen Ministerpräsidenten in der Hinsicht offensichtlich überzeugend.
Ich setze jetzt voll auf Griechenland, dass das auch gut geht und dass wir dann in eine Präsidentschaft Griechenlands einsteigen können.
Die am 1. Januar startet. Dann übernimmt Griechenland 6 Monate den Vorsitz in Europa und da soll es nicht um lästige Fragen gehen, ob Griechenland weitere Rettungsgelder braucht. Also versprach Angela Merkel heute ihrem griechischen Kollegen Samaras:
Wir werden alles daran setzen, dass die griechische Präsidentschaft eine erfolgreiche Präsidentschaft in der Europäischen Union sein wird.
Wenn Samaras nicht weiter die eigenen Leute in der Partei weglaufen, munkeln griechische Medienvertreter.
Es ist 18.43 Uhr, Sie hören das Echo des Tages. Es soll eine Lehre sein aus den Budgetkrisen der Südeuropäer, die die Eurozone an den Rand des Abgrunds getrieben haben. Damit drastische Fehlentwicklungen in den Etats einzelner Nationen schneller bemerkt und so effektiver bekämpft werden können, wollen sich die Finanzminister der Euro-Staaten künftig gegenseitig in die Haushaltsbücher schauen. Heute in Brüssel wird damit das erste Mal ernst gemacht. Martin Bohne über die Erwartungen an die neue Transparenz unter den Euro-Mitgliedsländern.
Euro-Gruppenchef Jeroen Dijsselbloem wünscht sich, dass die Minister heute Klartext reden.
I think part of the process is also that we question each other on what further measures could be taken, how the ministers assess the risks in their budgets.
Ich denke, zu diesem Überwachungsprozess gehört dazu, dass wir uns gegenseitig auf die Finger schauen, darüber reden, welche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden sollten, wie die Minister zu den Risiken in ihren Haushalten stehen. Die Eurozonenstaaten unterwerfen sich in diesem Jahr erstmals einer verschärften Überwachung ihrer Budgetpolitik. Sie müssen ihre Haushaltsentwürfe der EU-Kommission zur Begutachtung schicken, noch bevor sie zu Hause von den Parlamenten verabschiedet werden. Bei schwerwiegenden Einwänden kann die Brüsseler Behörde die Regierungen auffordern, die Haushaltspläne noch einmal zu überarbeiten. Damit sollen Schuldensünder rechtzeitig zur Umkehr gezwungen werden können. Also haben die Brüsseler Beamten die Budgetentwürfe geprüft und vor einer Woche verkündete Währungskommissar Rehn die Ergebnisse. Darüber beraten die Minister nun auf ihrem heutigen Sondertreffen. Rehn machte so manche kritische Anmerkung, besonders in Richtung Rom, Madrid und Paris, aber das Messer hat der Finne stecken lassen. Er brandmarkte keinen Entwurf als klaren Verstoß gegen die Sparvorgaben, auch zur Erleichterung des Eurogruppenchefs.
There is no one at the moment with an insufficient budget plan, because then the Commission would have sent them back.
Keine Regierung hat derzeit einen ungenügenden Budgetplan, sonst hätte die Kommission den ja zurückgewiesen. Für Jeroen Dijsselbloem ist wichtig, die Glaubwürdigkeit der Haushaltsüberwachung intakt zu halten, denn die hat schon etwas gelitten, weil erst manche Regierungen kaum mehr als skizzenhafte Hochrechnungen in Brüssel vorgelegt hatten. Und dann auch noch die von Rehn gerüffelten Regierungen schnell klar machten, dass sie die Brüsseler Bedenken für ziemlich unangebracht halten. Er wolle den anderen Ministern heute klar machen, so der italienische Finanzminister Saccomanni, welche Maßnahmen seine Regierung schon in die Wege geleitet hat. Und auf die Frage, ob er denn nun seinen Haushaltsplan zu überarbeiten gedenke, antwortete der Italiener mit einem dreifachen Nein.
No.
Und auch der französische Ressortchef Moscovici kann keinen Nachbesserungsbedarf erkennen. Wir machen schon eine ausgesprochen kraftvolle Politik zum Abbau der Defizite. Es kann auch keiner dazu gezwungen werden, den Haushalt zu ändern. Die Haushaltsplanung ist immer noch das souveräne Recht der nationalen Parlamente. Der deutsche Finanzminister Schäuble glaubt dennoch, dass die neuen Regeln ihren Sinn haben.
Nun wollen wir mal sehen. Wir sind jetzt am Anfang und ich glaube, Diskussion, Transparenz schafft ja auch einen gewissen Druck. Und ich glaube, dass es schon dazu beiträgt, dass jedes Land sich mehr anstrengt, die Regeln einzuhalten.
Aber nichts deutet darauf hin, dass die Finanzminister sich heute gegenseitig mit Wucht auf die Finger klopfen werden. Währungskommissar Rehn hatte letzte Woche schon mal die Parole vorgegeben. Es gehe bei der Haushaltsüberwachung um Partnerschaft und nicht um Konfrontation.
Aus Brüssel, Martin Bohne. Kaum Chancen, sich auf eine schnelle Verringerung von Treibhausgasen zu einigen, zudem wenig Bereitschaft, Klimaschutzprojekte in Drittweltländern ausreichend zu finanzieren. Die Weltklimakonferenz in Warschau droht zu einem Fiasko zu werden. Die Umweltorganisationen jedenfalls hatten gestern schon genug von den Fensterreden und verließen vorzeitig den Verhandlungssaal. Die verbliebenen Delegierten aus rund 190 Staaten wollten sich heute wenigstens auf ein paar Minimalziele festlegen. Ob ihnen das gelungen ist, sagt uns Werner Eckert.
Die strittigen Punkte, die hier noch auf dem Tisch liegen, wie konkret sind denn die Zeitvorgaben auf dem Weg zu einem neuen Klimaschutzabkommen, das 2015 in Paris verabschiedet werden soll? Deutschland hat klargemacht, bis September wünschen wir uns klare Ansagen, zu wie viel Klimaschutz sich die einzelnen Staaten verpflichten. Doch es gibt anhaltenden Widerstand, sagt Sven Hameling von CARE, langjähriger Beobachter der Konferenz.
Also wir wissen, dass die USA vor allen Dingen versucht haben, das Ganze sozusagen zu verwässern und zu verlangsamen, aber auch einige Schwellenländer, Brasilien, Indien, China, die tendenziell lieber zum späteren Zeitpunkt ihre Klimaschutzvorstellungen auf den Tisch legen wollen.
Und was Todd Stern, Chefunterhändler der USA, sagt, klingt wie eine Bestätigung dessen. Wir neigen dazu, dass solche ersten Vorschläge im ersten Quartal 2015 gemacht werden. Es ist vielleicht nicht übermäßig schnell, aber das ist unser Ziel. Die Amerikaner haben Zwischenwahlen zum Senat im kommenden Herbst und wollen erst danach Zusagen im Klimaschutz machen. Für Sven Hameling ist das zu spät, um 2015 wirklich ein Abkommen fertig verhandeln zu können.
Aber wir brauchen, dass alle Länder das ungefähr zur gleichen Zeit machen, weil wir uns angucken müssen, was heißt das alles zusammen? Wie viel Klimaschutz muss noch dazu gemacht werden? Und deshalb hoffen wir, dass hier noch ein deutlich besseres Signal rauskommt.
Der andere Streitpunkt in Warschau, die Finanzen. 100 Millionen Euro für die ärmeren Länder, damit sie sich an die Folgen des Klimawandels anpassen können, die sind schon zusammengekommen. Ein Drittel alleine aus Deutschland. Aber langfristig klemmt es. Ab 2020 sollen 100 Milliarden jährlich in Bewegung gesetzt werden. Das haben die Industriestaaten schon vor Jahren versprochen. Aber auch hier kaum Fortschritt bei der Frage, ja, wo kommt das Geld her? Und obwohl das noch unklar ist, wollen die Entwicklungsländer nun über eine neue Kasse reden. Es sei doch so, dass auch die beste Anpassung Schäden nicht mehr verhindern könne. Also müsse auch über Entschädigung geredet werden. Geld für Stürme und Fluten, die man als Folgen des Klimawandels bezeichnen könnte. Die Industriestaaten sind skeptisch, diskutieren ja, aber keine neue Kasse.
Soweit der Bericht von Werner Eckert. Die Weltklimakonferenz ist auch das Thema unseres heutigen Kommentars im Echo des Tages. Er kommt von Detlef Repen.
Sie müssen das an den Erwartungen messen, dann sind Sie von den Ergebnissen in Warschau auch nicht enttäuscht, sagte mir ein Pressekollege heute Morgen. Und da hatte er natürlich insoweit recht, als dass von vornherein die Klimakonferenz in der polnischen Hauptstadt als reines Arbeitstreffen kleingeredet wurde. Ein Fahrplan aufstellen, wie man weiterreden und verhandeln möchte bis zur großen Klimakonferenz 2015 in Paris. Weiter verhandeln, weiter reden, als wenn noch Zeit dafür wäre. Ich weigere mich, meine Erwartungen einfach so weit herunterzuschrauben, dass das Ergebnis mich nicht mehr enttäuschen kann. Ich messe die Leistung von 5000 Klimaverhandlern aus 196 Ländern an den wissenschaftlichen Erfordernissen. Und da sieht die Bilanz sehr traurig aus. Sie erinnert mich an das Klimagipfeldesaster von Kopenhagen, das die globalen Klimaverhandlungen um 5 Jahre zurückgeworfen hat. Da gaben sich die Verhandler auch immer wieder Monate und Jahre, schoben wichtige Entscheidungen auf, die den Mächtigsten der Welt in Kopenhagen vorbehalten sein sollten. Und die Obamas, Putins und Merkels dieser Welt haben sich dann eben nicht in nur einer Nacht einigen können. Und so gewährten sich die Staaten 2010 einen Verhandlungsneuanfang. Dabei läuft der Welt die Zeit davon. Wir pumpen munter weiter Kohlendioxid, Methan und Lachgas in die Atmosphäre, die schon bald so damit gesättigt ist, dass die Erderwärmung völlig aus dem Ruder laufen könnte. Und währenddessen verweisen die Regierungen immer auf das große Ziel. 2015 verabschieden wir einen Klimavertrag in Paris. Aber bis sie ihn durch alle Länderparlamente gebracht haben, ist es 2020. Ab dann würde er erst gelten. Seine Wirkung würde er damit so spät entfalten, dass die Erderwärmung kaum noch auf 2 Grad zu begrenzen ist. Diese Zeitplanung ist schlimm genug. Wenn aber in Warschau noch nicht mal ein konkreter Arbeitsplan bis zur Konferenz in Paris beschlossen wird und es dort dann keinen neuen, effektiven und für alle geltenden Klimavertrag geben kann, dann steuern wir auf eine +4-Grad-Welt zu. Große Teile Afrikas würden unbewohnbar. Die Kosten der Anpassung überfordern selbst heute stabile Volkswirtschaften. Wenn man die Verhandlungen von Warschau an diesen Szenarien und Erfordernissen misst, dann muss man von den Verhandlern aus aller Welt enttäuscht sein. Sie haben die Interessen der Menschen missachtet.
Detlef Repen kommentierte. In Dallas hat in diesen Minuten die Gedenkfeier für John F. Kennedy begonnen, der heute vor 50 Jahren in der texanischen Metropole in seinem Fahrzeug auf offener Straße erschossen wurde. In Washington verfolgt mein Kollege Ralf Siener die Veranstaltung. Herr Siener, wie wird der Jahrestag dieses Ereignisses, das die Welt ja damals erschütterte und bis heute die Menschen beschäftigt, am Ort des Geschehens begangen?
Ja, 5000 Menschen haben sich versammelt auf der Houston Street. Das ist diese Straße, auf der Kennedy abgebremst hat, also mit seiner berühmten Limousine Lincoln Intercontinental, dann im Schritttempo auf die Elm Street einbog und dort um 12.30 Uhr Ortszeit dann von Lee Harvey Oswald erschossen wurde. Genau an dieser Stelle findet die Gedenkfeier statt. Ein Historiker erinnert noch einmal an berühmte Passagen aus der Kennedy-Rede, zum Beispiel an diese: Frag nicht, was dein Land für dich tun kann.
Ask not what your country can do for you,
sondern frage stattdessen, was du für dein Land tun kannst.
Ask what you can do for your country.
Erinnerung also an Kennedys Reden. Es wird sprechen übrigens auch ein katholischer Bischof, nämlich der Bischof der katholischen Diözese von Dallas. Das ist insofern besonders interessant, weil John F. Kennedy ja der erste katholische Präsident der USA war. Und gerade das hatte den Hass in Dallas, Texas, geschürt. Die Baptisten, die in Dallas eine ganz wichtige Rolle spielen, hatten gesagt, Kennedy ist ein Agent des Papstes. Dieses will uns sozusagen der Herrschaft des Vatikan unterstellen. Und das hat sozusagen zum Hass in dieser Stadt Dallas auf Kennedy beigetragen. Und darüber soll heute dort gedacht werden.
Interessante Redner also, aber keine prominenten Namen. Also Barack Obama zum Beispiel ist nicht dabei. Was hat das zu bedeuten?
Ja, das ist ganz interessant. Barack Obama hat hier in Washington in Arlington auf dem Ehrenfriedhof bereits gestern einen Kranz niedergelegt, zusammen mit Bill Clinton, und hat noch einmal gedacht an eben John F. Kennedy, diesen herausragenden Staatsdiener. Aber in Dallas selber will man im Grunde genommen die Lokalvergangenheit aufarbeiten. Denn man sagt, diese Stadt Dallas in Texas, die war der entscheidende Komplize für Lee Harvey Oswald. Es war nicht der ominöse zweite Schütze, es waren nicht irgendwelche Verschwörungsleute von FBI, CIA, Fidel Castro oder KGB, sondern das Klima dieser Stadt wäre entscheidend. Man muss sich mal vorstellen, als John F. Kennedy vor 50 Jahren an diesem Freitag dort landete, da wurde eine Todesanzeige geschaltet in den Morgenzeitungen. Eine Todesanzeige auf John F. Kennedy, so groß war der Hass in Dallas. Es wurden Flugblätter verteilt. Man rief auf, Kennedy als Vaterlandsverräter festzunehmen. Und daran soll heute in Dallas gedacht werden, damit diese Stadt sozusagen ihre Vergangenheit bewältigt und überwindet.
Gedenkfeier für den vor 50 Jahren ermordeten Präsidenten der USA, John F. Kennedy, in Dallas. Information live aus Washington von Ralf Siener. Vielen Dank. Hat Russland die Arctic Sunrise, das Schiff, das Greenpeace-Aktivisten bei ihrer Aktion gegen Ölplattformen in der Arktis genutzt haben, zu Unrecht gekapert? Heute entschied der Internationale Gerichtshof, Seegerichtshof in Hamburg, auf Antrag der Niederlande über die spektakuläre Aktion. Wie das Urteil ausgegangen ist, weiß Dietrich Lehmann.
Eine halbe Stunde lang hatte Shunji Yanai, der Präsident des Internationalen Seegerichtshofs, den Fall noch einmal zusammengefasst, alle Argumente abgewogen, die die Niederlande vorgebracht hatten, warum Russland gegen Völkerrecht verstoßen hatte. Dann sprach der japanische Völkerrechtler die Sätze, auf die wohl alle Greenpeace-Anhänger und Unterstützer gewartet hatten.
The Russian Federation shall immediately release the vessel Arctic Sunrise.
Die russische Föderation, sagt Yanai, muss unverzüglich das Schiff Arctic Sunrise und alle Personen freilassen, die festgesetzt wurden. 3,6 Millionen Euro Kaution müssen die Niederlande als Bankbürgschaft hinterlegen. Dann soll die vollständige Besatzung mit dem Schiff Arctic Sunrise unverzüglich Russland und die russischen Hoheitsgewässer verlassen dürfen. Lisbeth Leinsaat, die niederländische Delegationsleiterin, ist sichtbar erfreut, aber diplomatisch zurückhaltend. Es ist eine Entscheidung, sagt sie, die wir uns noch genau anschauen müssen. Es ist für uns aber auch wichtig, dass das Gericht festgestellt hat, dass beide Seiten an die Entscheidung gebunden sind in diesem Fall. Lediglich zwei der 21 Richter haben gegen die Freilassung der Greenpeace-Aktivisten gestimmt. Es sind Richter, die aus Russland und der Ukraine stammen. Nicht ungewöhnlich, findet die Völkerrechtlerin Doris König, Präsidentin der Bucerius Law School in Hamburg.
Es ist natürlich legitim, dass es bei Urteilen auch Dissenting Opinions gibt, also abweichende Auffassungen, und dass das häufig dann vom eigenen Richter oder von Richtern befreundeter Staaten kommt, ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches.
Der Kreml kündigte umgehend an, dass Russland sich der Entscheidung des Seegerichtshofs nicht beugen werde. Kumi Nadu, der Chef von Greenpeace International, will dennoch so schnell wie möglich persönlich mit Präsident Wladimir Putin sprechen und ihn überzeugen.
I would now make a personal call to President Putin.
Ich werde ihn anrufen und ihn daran erinnern, sagt Nadu, dass er doch immer betont, wie wichtig das Völkerrecht ist. Und er muss jetzt alles tun, damit es keine weiteren Verzögerungen gibt und unsere Aktivisten so schnell wie möglich wieder zu ihren Familien und Freunden zurückkehren können.
With their families and loved ones as soon as possible.
Bis zum 2. Dezember hat der Seegerichtshof Russland und den Niederlanden nun Zeit gegeben, die Entscheidung umzusetzen.
Dietrich Lehmann berichtete. Es rumort in den Reihen der katholischen Laien. Der Missbrauchsskandal ist noch nicht ganz ausgestanden, da verunsichern die Vorgänge um den Limburger Bischof Theberts van Elst die Gläubigen aufs Neue. Nicht gerade ermutigende Vorzeichen für die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, die heute in Bonn eröffnet wurde. Die ZDK-Mitglieder reagierten mit einer Flucht nach vorn. Henning Hubert hat die Versammlung für uns verfolgt.
Die Krise in Limburg wirkt sich nach Einschätzung des ZDKs tiefer auf die Kirchen aus als die Missbrauchsproblematik. Das oberste Laiengremium der katholischen Kirche fordert von der Deutschen Bischofskonferenz völlige Transparenz und die Veröffentlichung des angekündigten Prüfberichts über den Bauskandal. ZDK-Mitglied Wolfgang Thierse warnt:
Wenn er tatsächlich zurückkehrt, dann war die bisherige Austrittswelle nichts.
dann dürften Zehntausende unsere Kirche verlassen.
Der ehemalige Bundestagspräsident forderte außerdem, die Kirchen sollten auf die Staatsleistungen von jährlich insgesamt rund 480 Millionen Euro verzichten. Als Präsident des ZDKs ist der Bayer Alois Glück in seinem Amt bestätigt worden, mit 97% der Stimmen.
Verbunden mit der Festlegung, dass ich vor allem mit Rücksicht auf meine Familie nur noch für 2 Jahre zur Verfügung stehe.
Den Verhandlungsverlauf bei der Weltklimakonferenz in Warschau bezeichnete Alois Glück als Desaster. Er erwartet bei den Koalitionsverhandlungen einen entscheidenden Schritt in Richtung Klimaschutz. Auch müsse über eine Neuregelung der Aufnahme von Flüchtlingen gesprochen werden, ganz im Sinne von Papst Franziskus. Die Vollversammlung nahm außerdem einstimmig die Einladung zum Katholikentag 2016 in Leipzig an.
Und das war das Echo des Tages am Freitagabend. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.